Hier ist Andrea Wapakowski. Ich bin in Belgrad in Serbien auf dem 13. Europäischen AIDS-Kongress. Neben mir steht Professor Jürgen Rockstroh von der Universität Bonn. Und wir werden über die aktualisierten europäischen Therapieleitlinien sprechen, an denen Herr Professor Rockstroh maßgeblich teilgenommen hat. Auf jeden Fall das, was die Co-Infektion angeht. Aber zunächst zur HIV-Monotherapie. Was hat sich in diesen bei den Therapieempfehlungen geändert, Herr Professor Rockstroh?
Also was sich, sagen wir mal, prinzipiell geändert hat, dass es jetzt nicht drei verschiedene Abschnitte gibt, also antivirale Therapie, Management von Komplikationen und Komorbiditäten und dann die Diabetes-Konfektions-Guideline gibt, sondern das ist wirklich miteinander verwoben. Wichtig ist eben, dass der Patient initial eben ein sehr breites Workup bekommt, auch Richtung der verschiedenen möglichen Komorbiditäten. Also da hat sehr viel Interaktion zwischen den Gruppen gegeben. Das ist, glaube ich, so eine Besonderheit, weil es wirklich für das Management des Patienten, was soll man alles machen, wenn man das erste Mal sieht, auf welche Co-Erkrankung muss man achten, welche Tests man durchführen, so sehr viel Information gibt. Was die konkrete antivirale Therapie angeht, ist es so, dass es eben hier nochmal eine Betonung des früheren Therapieeinsatzes, also auch unter 500 Helferzellen bei entsprechenden Komorbiditäten gibt. Das ist so ein bisschen analog auch zu den deutsch-österreichischen Empfehlungen, was ich natürlich auch mit großer Freude sehe. Es gibt aber auch eine Neupositionierung von Rategravir, was jetzt erstmals in den europäischen auch als Preferred First-Line Option erwähnt wird. Es gibt nach wie vor die etwas breitere Aufstellung, also auch weiter Caletra, weiter Abacavir als Preferred Agents, was ja bei einem Teil der amerikanischen Leitlinie nicht der Fall ist, was sicherlich auch die beschränkte oder unterschiedliche Erhältlichkeit von Substanzen in ganz Europa reflektiert. Immer daran denken, dass dies eine Leitlinie ist für alle europäischen Länder und nicht nur für einzelne westeuropäische Länder mit Verfügbarkeit von allen Medikamenten. Hervorgehoben ist sicher auch die Behandlung, Indikation aus dem serodeskordanten Paar. Also hier sehen wir, dass sozusagen die HTPN-Studie auch aufgegriffen wurde und eben im Falle des diskordanten Paars entsprechend auch aus Transmissionsschutzgründen entsprechend eine Antiviraltherapie empfohlen wird.
Aber eben nur für diskordante Paare. Für niemand anders ist jetzt die PrEP erstmal erwähnt in den Leitlinien.
Genau, also PrEP im Sinne von Vorbeugung, zum Beispiel für Leute mit Hochrisikokontakten, MSM, da ist die Studienlage noch als zu uneindeutig. Immer daran denken, dass es ja auch zu Nebenwirkungen gekommen ist, Compliance schlecht war und jetzt ein bisschen unklar ist, wie groß der Benefit ist. Sicherlich ist die Transmissionsreduktion durch die Behandlung des HIV-positiven Partners für den HIV-negativen Partner auch vom Schutzeffekt wesentlich deutlicher ausgefallen als die Gabe von zum Beispiel Truvada. Ich denke mir, dass da weitere Studien noch abgewartet werden, bevor man sich zu einer entsprechenden Empfehlung in den Leitlinien durchringen kann.
Und im Teil zur Prävention und der Therapie von Nichtinfektionen und Begleiterkrankungen hat sich ja einiges geändert. Können Sie da das Wichtigste kurz nennen?
Ich glaube, hervorzuheben ist, dass es hier insbesondere ganz spezifisches Vorgehen gibt für Knochendichte. Also bei wem muss man Knochendichte-Messung machen? Wie geht man entsprechend dann bei entsprechenden Veränderungen vor? Es gibt dann auch das erste Mal die Aufnahme von neurokognitiven Veränderungen und was dann entsprechend für Maßnahmen zu ergreifen sind, wo gegebenenfalls eine Anpassung der HIV-Therapie zu erfolgen hat und so weiter. Also es ist wirklich sehr spezifisch für alle möglichen kardiovaskulär, Knochen und so weiter. Und auch erstmals sind Medikamenteninteraktionen mit aufgeführt. Es gibt Dosisempfehlungen, auch in der Situation von Organrestriktion, also zum Beispiel der Leberinsuffizienz. Also das hat sich sicherlich nochmal in der Komplexität erhöht. Das macht es natürlich auch ein bisschen umfangreicher von den Seiten her, aber ich denke mal, man kann dann doch sich das zusammensuchen, was man braucht und kriegt wirklich eben für alle möglichen Fragen dann eben doch auch eine recht detaillierte Antwort.
Ja, und zum Schluss denn die Co-Infektion, Hepatitis C und B. Was ist da jetzt neu?
Für die Hepatitis B und C gibt es auch eine ganze Reihe neuer Geschichten. Das eine ist, dass wir eine Therapieindikation-Algorithmus eingebaut haben, dass wir also sozusagen sagen, an welcher Parameter müssen wir überhaupt bei der Hepatitis B entsprechend an der Behandlung denken. Da geht ein Zirrhosefaden ja, nein. Da geht ein die Hepatitis B-Viruslast und Leberwerterhöhung ja, nein. Wir haben dann einen relativ unveränderten Therapiealgorithmus zur Behandlung der B, wo doch, sagen wir mal, Tenofovir das führende Medikament in der entsprechenden Behandlung der chronischen Hepatitis B darstellt. Wir haben erstmals aufgenommen den Therapiealgorithmus zur Behandlung der akuten C, wo wir entsprechend festgelegt haben, dass der Patient mit Neudiagnose akute C 4 Wochen nach Erstdiagnose eine zweite Hepatitis C Virusbestimmung bekommt, ist die um 2 Logstufen gefallen oder mehr, dann hat er eine gewisse Chance auf spontane Ausheilung. Ungefähr 20% der Patienten erleben das, oder bei 20% der Patienten tritt das ein. Bei den anderen wird dann in der Regel eine Therapie durchgeführt. Bei HCV-Patienten oder besser gesagt HCV-Patienten mit akuter C wäre das PEC und RIBA in Kombination. Und bei negativer HCV-Viruslast bei Woche 4, was bei ungefähr 60% der Patienten zu erreichen ist, nur 24 Wochen. Das ist sicherlich auch eine der Motivationen für die Behandlung der akuten C, die deutlich kürzere Behandlung, die wir unseren Patienten anbieten können. Bei der chronischen C werden zuerst mal auch die neuen verfügbaren oralen HCV-Proteasen bewertet. Da sind wir natürlich so ein bisschen in der Mangelung der Daten beschränkt, in dem, was wir empfehlen können. Haben gesagt, wir geben erstmal keine Empfehlung zu Bezepro. Wir haben aber noch gar keine Daten bei koinfizierten Patienten vorliegen. Bei Telepro, wir haben jetzt mindestens 12 Wochen Daten. Das ist ansprechend zu Woche 12 dramatisch besser für die Triple-Therapie mit ungefähr 70% über 15%, sodass wir glauben, dass dieser deutliche Vorteil auch den Genotyp 1 Patienten mit HIV-HCV nicht vorenthalten werden sollte und das entsprechend eben dann auch mit in die Empfehlung hineingeht. Wichtig ist, dass es Medikamenteninteraktionen gibt, dass man Telepravirament nur mit Efavirenz, dann aber mit höheren Telepravir-Dosierungen besser, also damit man die Kosten nicht noch weiter in die Höhe treibt, entweder mit geboostem Atazanavir oder Rategravir kombiniert. Gibt aber auch dann die Möglichkeit, gegebenenfalls mit Bozepavir, wenn die Daten der laufenden Studie in 2 Wochen beim EDSA-Konferenz in Boston vorgestellt werden, dann vielleicht auch da Proteasemann zu behandeln, da hier andere Abbauwege zumindest im Moment suggerieren, dass möglicherweise Bozepavir auch mit Proteasemann kombinierbar ist.
Ja, ich danke für das Gespräch und für die vielen Einzelheiten. Danke.